Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Europa-Lava-Podcasts, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wir, das sind wie immer Markus.
Tag.
Carsten.
Hallo.
Und Holger. Wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir uns in Folge 9 einmal dem Kapitel 5 Freunde widmen, der Hörspielserie dazu und vor allen Dingen der Vertonung vom Europa-Label. Die Autorin Annette Blyton ist mit über 600 Millionen Auflage eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt, war Engländerin und lebte von 1897 bis 1968. Als Autorin diverser Kinderbücher, Kinderbuchserien etc. War sie jedoch auch teilweise umstritten, aufgrund von spätestens heute zuweilen bedenklichen Ansichten über Erziehungsmethoden, dem Gedankenwelt über Minderheiten und Moralvorstellungen. Als Beispiel hattest du mal, Markus, in einer Kolumne schön geschrieben, Kinder haben zu gehorchen, Zigeuner sind immer verdächtig und Strafe muss sein. Dazu verweisen wir auf unsere Kolumne, das ist die Kolumne 46, 5 Freunde werden berühmt. In dieser wird nicht nur die Serie als solche beschrieben, sondern vor allen Dingen das Folgen durcheinander tabellarisch aufbereitet. Denn wie so oft in Hörspielserien, die Buchreihenfolge war in keinster Weise übereinstimmend mit der Reihenfolge, die später daraus Hörspiele wurden. Zu der Kritik an ihrer Arbeit sagte Annette Blyton eigentlich nur einen Satz und den muss man ihr zugestehen als ziemlich gut. Kritik von Menschen über 12 Jahren interessiert mich nicht. Heute, so habe ich recherchiert, wird sie aufgrund ihrer zuweilen recht einfachen Schreibweise, teilweise veraltete Ansichten, die wir schon ansprachen, kritisch gesehen, zum anderen aber auch immer wieder gelobt für ihre beschriebene Selbstständigkeit der Kinderfiguren und zum Beispiel einer Figur wie George, ein Mädchen, die immer ein Junge sein wollte, was sicherlich 1950 noch viel ungewöhnlicher war, als es heute ist. Und ganz schönes Schlusswort war unter einer literaturwissenschaftlichen Arbeit über Annette Blyton, die ich entdeckt habe im Internet, war das Fazit eines ihrer Kritiker, man muss aber auch zugeben, die Bücher machen häufig einfach Spaß und animieren bis heute Kinder zum Lesen. Hattet ihr früher Annette Blyton Bücher? Einer von euch? Ihr beide?
Also dieses Mal kann ich mit der Antwort kommen, meine Cousine hatte, das ist ja sonst immer Carstens Antwort.
Ich wollte gerade sagen, du hattest doch Part 2 als erstes.
Nee, aber ich hatte eine Cousine. Also ich selber hatte nie 5 Freunde Bücher und bin eigentlich auch erst über die Fernsehserie auf die Reihe gestoßen. Die Europa-Hörspiele setzen dann ja kurz danach ein. Also mir waren die 5 Freunde sicherlich so ein Begriff, aber ich hatte vor der Fernsehserie nie mit denen richtig zu tun.
Und du, Carsten?
Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich oder mein Bruder hatte vielmehr diese Geheimnis-Bücher, die ich sehr spannend fand. Und 5-Freunde-Bücher hatten wir gar nicht. Und ich bin auch über die Fernsehserie zum ersten Mal mit den 5 Freunden in Berührung gekommen.
Dann bist du ja für mich ein Wissender, denn ich bin auch als Kind großer Geheimnis-Fan gewesen und finde es bis heute bedauerlich, dass nicht alle Bücher vertont worden sind in Hörspielform.
Ja.
Dann kommen wir aber doch gleich mal zu den Serien, die Annette Blyton so berühmt machte. Das sind Serien, wovon die meisten unserer Hörer sicherlich auch die meisten kennen werden. Da sind es aufzuzählen, die Schwarze 7, die Rätsel-Um-Serie, dann fast wortgleich die Geheimnis-Um-Serie, Hanni und Nanni, über die es ja bereits eine Folge bei uns gab, Dolly, auch Internatsgeschichten, dann die Verwegenen 4, die Abenteuerserie und auch ihre erfolgreichste Serie, die 5 Freunde. Die 5-Freunde-Serie umfasst 21 Bände, die auch allesamt von Annette Blyton geschrieben wurden, und zwar zwischen 1942 und 1963. Danach wurde die Serie noch fortgeführt, wie das so oft der Fall ist, von anderen Autoren, als Annette Blyton auch schon bereits verstorben war. Wie gesagt, verweisen kann man da immer wieder auf unsere Kolumne Nummer 46 mit dem Titel 5 Freunde werden berühmt. Kommen wir zu den 5 Freunden im Hörspiel, denn vor der von euch bereits angesprochenen TV-Serie gab es bereits Vinyl-Hörspielplatten oder auch Kassetten von anderen Labels. Da sei zum einen erwähnt von Kurt Witake, der in den 70ern 5 Freunde auf geheimnisvollen Spuren, 5 Freunde auf Schmugglerjagd und 5 Freunde auf neuen Abenteuern vertont hatte. Kannte die einer von euch oder hatte die jemand von euch?
Nee, ich hatte sie nicht, wie gesagt. Also für mich war das der erste Kontakt, die Fernsehserie. Und von Vitaka hatte ich damals immer nur so Abenteuerhörspiele und so, gar keine Serien. Ja, so Meuterei auf der Bounty und was er da so gemacht hatte. Aber die Platten waren mir nicht geläufig. Nee.
Und du, Carsten, demnach auch nicht?
Nein, ich von der Existenz dieser drei Platten habe ich auch viel später erst erfahren. Die habe ich in den 70ern nie gesehen, wie auch viele andere von den Labels, nicht Ariola und Ähnlichem. Die waren hier irgendwie nicht geläufig.
Die müssten so von 1977 sein. Ich habe so ein bisschen gestöbert im Internet. Es war ein bisschen schwer rauszubekommen, weil wir also auch bei Kurt Fetake die ganzen Hörspiele ja auf X-Labels wiederveröffentlicht wurden. Ja. Und neben Ariola auch auf Mercato und solche Geschichten. Also die einzige verlässliche Zahl, die ich finden konnte, war 1977. Also es könnte sein, dass die von 1977 sind.
Ja, das, also ich habe sie auch so in den 70ern verortet und eigentlich in den früheren 70ern, aber es stimmt von der Besetzung her und auch vom Alter der Sprecher, die dort auftauchen. Wobei man wie immer sagen muss bei Fetake, die Besetzung ist super. Der mit Santiago Ziesmer, Thorsten Sense, in lustigerweise in allen Nebenrollen Oliver und Ute Rohrbeck, die wir dann ja später Julian und Anne kennenlernen sollten. Besetzung gut. Ich habe sie mir als Erwachsener angehört. Ganz schwierig für mich zu akzeptieren als Hörspiele, weil ich nun mal mit der Europa-Version dieser Geschichten groß geworden bin. Und ganz nebenbei ist es auch ganz schlimm, weil man damals eine Betonung oder eine Aussprache für die vier Namen verwendete. Dort heißen die vier nämlich Julius, Richard, Georg und Anne. Und das ist, ach ja, und dann gibt es noch Tim, der Hund und Tante Fanny. Das ist wirklich mehr als gewöhnungsbedürftig für jemanden, der das jetzt seit bald 40 Jahren etwas anders kennt.
Also ich habe sie mir in der Vorbereitung für die Folge heute natürlich auch angehört. Und muss sagen, ich fand sie unheimlich schwer verdaulich. Also einmal wegen dieser Namensgeschichte, die du angesprochen hast, weil es einfach ganz merkwürdig wirkt. Man stelle sich vor, bei den drei Fragezeichen gäbe es jetzt so leichte Parallelnamen, wie ja zum Beispiel in diesem Ableger dann die drei, wo dann irgendwie Peter auf einmal Pete Crenshaw hieß. Mhm. Ja, das geht natürlich alles, aber irgendwie zerbricht das dann auch diese bekannte Einheit. Und jetzt noch nicht zu viel vorgreifen zu wollen, aber ich finde auch, dass die Atmosphäre dieser Fernsehserie, so, der kann man sicherlich vieles vorwerfen, aber sie war unterhaltsam und relativ komprimiert. Oft wurde ja eine Geschichte in einer Folge erzählt. Und das musste also zack, zack, zack gehen. Kaum war das Zelt aufgeschlagen, wurde schon das erste Kind entführt. Und genau das hatten diese Hörspielfolgen von Fetake für mich nicht. Ich finde die unheimlich trocken, also auch von der Musik her. Und wie du schon sagst, also immer gern gehört Santiago Ziesmer, fand ich, war also unter den Berliner Kindern damals, also wirklich mit einer der Besten. Thorsten Sense, Oliver Rohrbeck, also alles bestens und auch die anderen. Ich überlege, also zumindest in einer Folge erzählt Klaus Jepsen, auch ganz toll. Peter Schiff ist, glaube ich, auch dabei. Also diese objektiven Umstände sind es gar nicht, aber irgendwie, ach, ist das nicht das, was man so von den fünf Freunden erwartet?
Ich glaube, und da kommen wir sicherlich später noch zu, es ist, die fünf Freunde haben durch die eingesetzte Musik in den Europa-Versionen, durch die eingesetzte Musik, durch die Art des Erzählers eine Frische, die diese Produktionen nicht haben. Die haben eher eine gewisse Schwere. Ich fand es eher schwierig, weil die Besetzung als solches, die kannte ich, das ist die gleiche wie bei Fetake eigentlich immer, wenn er Kinder besetzte in den 70ern. Und für mich ist diese Besetzung viel eher mit den Astrid Lindgren-Hörspielen verbunden, sodass ich eher das Gefühl hatte, ich höre eine Bullerbü-Geschichte und bin nicht auf der Schatzinsel oder Kirin Island oder Felseninsel oder wie sie gerade heißt. Aber es war für mich, irgendwie bekam ich diese Welten nicht zueinander. Aber es ging ja noch weiter. Es gab ja bereits 1975, hat ja Konrad Halber bei der Teldec die erste echte Folge, die Buchfolge Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel, vertont. Mit einer Besetzung, die man jetzt auch bei Europa vermuten könnte. Denn da sind Julian ist Stefan Kretschinski, beste Grüße an unseren Gast aus der letzten Folge. Susanne Wulko ist George oder Georg. Und als Erzähler ist es Hans Petsch. Auch da nehme ich jetzt einfach mal an, die hatte auch keiner von euch vorher.
Nee, und die habe ich auch noch nicht gehört, die kenne ich gar nicht.
Das lass auch besser.
Okay. Immerhin muss man ja dem Konrad zugutehalten, dass er im Grunde doch das allererste Fünf-Freunde-Hörspiel, deutschsprachig zumindest, auf den Markt geschmissen hat.
Das, wenn sich das mit Fetake 77 so bewahrheitet, dann ist das so, ja. Ich glaube das auch.
Und das natürlich zu einer Zeit, in der die Fernsehserie noch keine Maßstäbe gesetzt hatte. Also das war eine Abenteuerserie wie viele andere auch. Aber du hast sie also gehört, dann, Holger.
Ich habe sie gehört. Ich hatte sie auch auf Platte irgendwann mal, lustigerweise. Ich habe sie jetzt für diesen Podcast nochmal hören wollen, habe sie nicht wiedergefunden. Da musste dann das Internet aushelfen. Aber kann ich nicht empfehlen. Es ist aber insofern lustig, als das Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel ist das erste Buch, was erschienen war damals bei Enid Blyton im Original. Und das hatte sich Konrad zu Recht auch vorgenommen. Und dann hat Kurt Fetake sich die Bücher 2, 3 und 4 vorgenommen. Also eigentlich haben sich die zwei ohne Absprache indirekt an die Originalbuchreihenfolge gehalten, was wir später nochmal thematisieren werden. Das war bei Europa nämlich nicht der Fall. Eine Anmerkung noch zu Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel. Ich nehme nicht an, dass die Geschichte als solches von einem unserer Hörer erstmalig gehört werden würde. Kann ich auch in der Teldec-Fassung nicht empfehlen, denn die Sprecherliste offenbart eigentlich gleich alles, denn dort steht Sprecherliste Jack Doppelpunkt ein Verbrecher und dahinter der Name des Sprechers. Und das ist auch der einzige Name, der als Verbrecher geführt wird. Also man stelle sich vor, drei Fragezeichen und der Karpatenhund kommt raus und auf der Besetzungsliste steht Mr. Murphy in Klammern Täter. Klammer zu. Habe ich wirklich kopfschüttelnd im Internet entdeckt und dachte, das war doch auch 1975 nicht besonders schlau, wenn man das gemacht hatte.
Nee, das ist merkwürdig, ja. Seltsam, sehr seltsam.
Seltsam, sehr seltsam. Naja, dann kommen wir doch zu besagter TV-Serie. Die, dem bin ich ja der Meinung, kennen wir alle, das klang ja eben bereits an. Wie bereits angerissen, die Serie lief 1978, 79 im ZDF, war wohl sehr erfolgreich. Ich war zu der Zeit erst 3 Jahre alt. Besagte englische Produktion, enorm populär geworden, ist sie dann in meinen Augen im ZDF-Ferienprogramm. Da habe ich sie zumindest immer geguckt früher. Aber ihr zwei seid ja so alt, ihr könnt euch an die Erstausstrahlung erinnern.
Ich kann mich noch an die Dreharbeiten erinnern. Ja, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das nicht immer im Ferienprogramm lief, die Serie. Es kann sein, dass es die auch einen Einzelsendeplatz hatte, aber ich muss ehrlich gestehen, ich verbinde die komplett mit dem Ferienprogramm mit Anke und Benny. Anke Engelke und Benny, oh Gott, der Name ist jetzt weg. Aber gut, also ich verbinde die komplett mit dem Ferienprogramm. Ich weiß nicht, ob die wirklich mal ausgekoppelt lief.
Also ich meine, das Kinderferienprogramm gab es doch erst ab den 80ern und die Serie ist aus den End-70ern und in der Regel wurden diese Sachen ja so 1-2 Jahre nach der Produktion verkauft, also etwa in dem Zeitrahmen und synchronisiert. Also ich kenne die Serie als so End-70er-Serie, aber ich meine eben außerhalb des Ferienprogramms und war damals so 9 oder 10, als ich die gesehen habe und fand die auch ziemlich interessant einfach. Die war flott, vor allem auch die Eröffnungsmusik fand ich sehr gut, auf jeden Fall wesentlich besser als die Version bei Europa, wo da Carsten Bohn so ein bisschen im Lindenberg-Stil vor sich hin näselt.
Da möchte ich gleich noch was zu loswerden, aber bleiben wir erstmal bei der Serie.
Ja, also die Serie, gut, ich habe jetzt nicht die einzelnen Folgen im Kopf. Das ähnelt sich ja auch bei Enid Blyton bis zu einem gewissen Grad immer, nicht? Diese Entführungsgeschichte,
Verfolgungsgeschichte,
Verstecken. Und das wiederum nicht nur innerhalb der fünf Freunde, sondern natürlich dann auch auf gewissen Ebenen dann auch in den anderen Serien. Ne? Rätsel um bei Europa natürlich auch schon. Aber auch bei der Abenteuerserie und anderen Serien ist das ja, gibt es da einige Motive, die immer wieder auftauchen.
Willst du behaupten, dass Leuchttürme, Geschichten am Meer, Geheimgänge, Lichtzeichen, Entführungen in irgendeiner Form wiederverwertet werden bei
Urlaub nicht zu vergessen.
Urlaub, ja klar, das setzt natürlich alles voraus.
Nein, das gab es nur in einer Folge.
Ja, das gibt es, glaube ich, auch nur in einer Serie.
Ja, genau. Nein, ich meine, diese Strandgeschichten gibt es auch bei Rätsel um und da gibt es auch einen Leuchtturm und wie gesagt, englische Küste, ne, klar, das kehrt immer wieder. ich fand das jetzt, wie gesagt, auch in der Serie so, dass man jetzt nicht einzelne Folgen so definieren konnte, auch gerade im Nachhinein nicht. Aber ich habe die als sehr gut in Erinnerung. Und der Clou war ja eben, dass die Synchronstimmen übernommen wurden. Und das, glaube ich, auch erstmalig bei Europa von einer Fernsehserie als synchron. Also nicht einfach die Tonspur, sondern dieselben Sprecher.
Ja, und da kommt jetzt nämlich unser Altersunterschied zu Tage. Also ich bin auch großer Fan der Serie gewesen. Anfang der 80er war das Highlight für mich, wenn die im Fernsehen kam. Ich finde bis heute das Titellied, was du gerade schon ansprachst, Carsten, überragend für eine Jugendserie. Und würde sogar sagen, dass die Titelmusik zusammen mit der Musik für Ein Colt für alle Fälle meine prägendsten TV-Melodien der Kindheit waren.
Oha.
Ja, das ist bedenklich auch, denke ich. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich fand die auch ganz überragend. Und was es ja auch gab, und das ist eine längst verschüttete Erinnerung gewesen, die erst bei Recherchen zu dieser Folge wieder rauskam, dass es diese TV-Folgen ja auch auf Schallplatte und als Kassette gab von Poly. Das habe ich mal recherchiert. Es gab 3 LPs und auf jeder wurden in der Spitze bis zu 4 Geschichten auf einer Platte
wiedergegeben. Poly war da ziemlich skrupellos. Die haben ja auch Biene Maja und Pinocchio und so als originale Tonspur rausgebracht, komplett auf einen Erzähler verzichtet. Und ich hatte zwar nicht diese 5-Freunde-Platten, aber ich hatte Pinocchio und Biene Maja. Und die waren streckenweise überhaupt nicht zu verstehen, weil sich natürlich ganz viel optisch ereignete. Und man hörte eigentlich immer nur die Reaktion der handelnden, also bei Biene Maja, der handelnden Insekten. Aber man wusste überhaupt nicht, was da passierte. Und ich denke mal, das wird bei den 5 Freunden hier ähnlich sein, denn es gibt ja teilweise sehr lange Szenen, wo sie sich nachts irgendwo anschleichen. Ja,
die und, hat man gekürzt. Aber
okay.
Also ich habe es mir angehört. Es ist, obwohl ich die Serie also gesehen kenne und akustisch gehört in- und auswendig kenne, fällt es da wirklich schwer, am Ball zu bleiben. Denn wenn das auf 9, 8, 10 Minuten meinetwegen zusammengedampft wird, ohne verbindenden Erzähler, es ist wirklich schwer, ohne dass man die Detailkenntnisse der Folge blind drauf hat, zu wissen, worum es überhaupt geht. Also hören kann man das eigentlich nicht.
Im Grunde ist das ja auch, das war ja sozusagen ein Ersatz für die Serie, nicht? Diese Tonaufnahmen auf Schallplatte, wie gesagt, Markus hat es angesprochen, ich hatte von Biene Maja, glaube ich, die ersten 11 Folgen und es gab einfach keine andere Möglichkeit, diese Serie zu reproduzieren. Es gab ja keine Videorekorder, man konnte das nirgendwo abrufen, also kaufte man diese Platten, um sich zumindest so ein bisschen wieder in diese Serie reinzufinden und die Stimmen um sich zu haben. Mehr, anders kann man das nicht erklären, wie sowas verkauft wurde. Ne?
Ich möchte an dieser Stelle meine Tante Ulla zitieren, die dann immer sagte, wir hatten ja nichts. Also das war ja tatsächlich so. Also entweder, das erinnere ich auch noch, dass man bestimmte Sendungen, wenn sie einem richtig wichtig waren, mit so einem kleinen Kassettenrekorder direkt vom Lautsprecher des Fernsehers aufnahm.
Ja.
Was natürlich eine miserable Qualität war. Und wenn man das nicht hatte oder nicht wollte, dann blieben nur diese 1:1 Umsetzungen. Ich kann noch eben nachschieben, ich habe mich während dieser Geschichte mal eben schlau gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass die Serie nicht zunächst im Ferienprogramm lief, sondern ganz offensichtlich hier bei uns im ZDF. Und zwar beginnend im September 78. Und dann endend im Oktober 79. Und das zeigt natürlich, es kann nicht immer das Ferienprogramm gewesen sein.
Ja,
aber
ja,
ich muss sagen, für mich ist es komplett mit dem Ferienprogramm verbunden. Genauso wie Pippi Langstrumpf-Film und sowas. Ja.
Aber wenn wir schon so schöne Erinnerungen machen, dann kann ich auch zum Besten geben, ja, ich habe früher die Sesamstraße aus dem Fernsehen aufgenommen. Ich habe früher Hallo Spencer aus dem Fernsehen aufgenommen. Um dann immer später beim späteren Hören festzustellen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, denn ihr werdet überrascht sein, auch da gab es ja keinen Erzähler und es waren viel zu lange Passagen, in denen akustisch nichts passiert.
Aber ich kann dazu beisteuern, dass dasselbe Problem bei Karl May auftauchte. Ja, das ist jetzt keine Geschichte von Carsten, sondern von mir. Ich hatte nämlich aus welchem Grund auch immer irgendwann mal Unter Geiern aufgenommen. Und da sind natürlich auch minutenlange Szenen, wo nur durch die Prärie geritten wird und gekämpft wird und man dann Musik von Martin Böttcher hört und dann kommt ein kurzer Dialog und dann wird wieder weitergeritten. Also das war ein ganz trockener Ersatz für das, was man nachher so gerade durch Europa jetzt dann so als Serie richtig auf als Hörspiel zugeschnitten präsentiert bekam.
Mhm. Ein früher Vorgeschmack auf das, was dir noch zwischen Bagdad und Stambul passieren sollte.
Ich habe übrigens früher, oder eigentlich war es, glaube ich, mein Bruder, die Titelmusik von Der Seewolf aufgenommen, von diesem Vierteiler, die man ja sonst auch nirgends im Handel kriegen konnte. Das war ja so ein Phänomen, auch wenn die Titelmusik gut war. Es gab nicht alles als Single oder irgendwie Schallplatte im Handel. Und wenn die sozusagen verklungen war, dann war die weg. Dann konnte man sich im Grunde nur noch auf sein Gedächtnis verlassen oder eben den Kassettenrekorder mitlaufen lassen.
Gab es das nicht aber auch als Platte? Ich sehe doch da irgendwie Raimund Harmsdorf irgendwie auf so Fontana-Hörspielplatten oder sowas.
Ja, das sind Hörspiele, aber die enthalten nicht die
Original-Serienmusik. Okay. Mhm.
Und die Soundtracks gab es ja, glaube ich, bis heute nicht wirklich im Handel. Höchstens mal die Titelmusik aller Einzelserien dieser Weihnachtsvierteiler zusammengenommen. Und auch nur in kleiner Auflage.
Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder zurückkommen zum Thema.
Ich hätte es nicht schöner sagen können, ja. Ja, nachdem die TV-Serie also erfolgreich im ZDF gelaufen war, in der Welt vor dem ZDF-Ferienprogramm, nahm man sich bei Europa auch diesem Stoff an. Man verpflichtete als Sprecher der vier TV-Hauptrollen Oliver Rohrbeck als Julian, Ute Rohrbeck, seine Schwester als Anne, Oliver Mink für Dick und Maud Ackermann als George und produzierte 1978 die Serie in Hörspielform und setzte als Erzähler dabei auch Lutz Mackenzie ein, den man wohl damit dann endgültig als die Stimme des Jugendhörspiels oder vor allen Dingen der Jugendhörspielserie ansehen konnte. Er hatte damit dann wohl endgültig, ja, kann man wohl sagen, Hans Page abgelöst bei Europa. Der danach, glaube ich, Markus, korrigier mich, kam er nochmal später wieder als Erzähler in der Märchenserie oder sowas?
Hans Page?
Ja.
Ja, der wurde ja später, als dann nachher noch Märchen nochmal neu aufgelegt wurden und so, da hatte man natürlich wieder Hans Page reanimiert. Ja. Aber diese ganze Phase mit den Jugendserien, das war ganz überwiegend Lutz Mackenzie. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo dann, ich erinnere also bei Tina und Tini erzählt streckenweise Peter Buchholz, bei den Verwegenen Vier erzählt Christian Rohde. Und ich erwähne es nur deswegen, weil ich beide Sprecher unheimlich gern mag, aber sofort deutlich wurde, wie toll Lutz Mackenzie das gemacht hat.
Ja.
So, der war als Erzähler, der war also die ersten Hörspiele bei Europa hatte er 76 aufgenommen und er war 78, also noch relativ neu und ist dann im Grunde in so eine Nische rein, wie du schon sagtest. Also Nachfolger Hans Page halte ich jetzt für einen großen Vergleich, weil es ein anderes Genre war. Aber er wurde einer der Erzähler, ja, auf alle Fälle. Und ich finde auch unheimlich gut, weil irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe ihn eine Zeit einmal Gute Laune Mackenzie genannt, weil er dieses Gefühl so, die haben jetzt Ferien und fahren da mit ihren Rädern irgendwie durch blühende Felder und die Sonne scheint und der Urlaub fängt gerade an und sowas. Und das hat Mackenzie einfach unheimlich toll rübergebracht für mich.
Absolut. Das ist auch Benchmark da für mich, finde ich. Der gibt dem Ganzen eine ungeheure Leichtigkeit und eine positive Grundstimmung. Die ganz entscheidend ist für mich, für die Serie.
Wobei ich auch sagen muss, also ich habe gar nicht immer so das große Bedürfnis gehabt, die originalen Sprecher jetzt allgemein, nicht nur auf die fünf Freunde bezogen, so allgemein zu hören, sondern ich dachte, nö, wenn es ein gut gemachtes Hörspiel ist, kann ich auch mit anderen Stimmen leben. Aber hier bei den fünf Freunden war das einfach, wenn man die Serie gesehen hatte, die waren einfach gut ausgesucht, die Kinder, fand ich. So, die waren einfach sehr charismatisch. Das waren nicht irgendwelche Kindersprecher, die talentiert waren, sondern so, also Maud Ackermann, das war für mich also ganz klar irgendwie die, wie hieß sie, Michelle Gallagher, glaube ich. Also ich habe die wirklich vor mir gesehen. Das war eine tolle Idee gewesen, da die Originalsprecher zu nehmen.
Das sicherlich auch unterstützt dadurch, dass ja die Cover von der Antje Rabausch, glaube ich, heißt sie, die Europa-Hörspiel-Cover der Fünf-Freunde-Serie machte, die hat sich ja sichtbarst an dem Aussehen der Schauspieler wiederum orientiert. Und
absolut,
ich glaube, diese Kombination machte es dann auch sehr griffig. Denn für mich war es ja genau andersrum. Ich kannte die Hörspielserie bereits zum hören, wie ich gerade sagte, als ich dann die TV-Serie erstmalig sah. Und bei mir war der Effekt, dass ich sagte, ach, das sind ja die Originalstimmen aus den Hörspielen. Die Gunst der späten Geburt. Ja, aber kommen wir zurück zur Serie. Wie gesagt, man verpflichtete die Originalsprecher, man setzte Lutz McKenzie als Erzähler ein. Es gab gute und passende, frisch noch eingetroffene Musik von Manfred Rürup, der zu der Zeit in der Ära vor Carsten Bohn, ich glaube ab Mitte der 70er ungefähr, für 2-3 Jahre, Markus, korrigier mich, der Hauptmusiklieferant war für Hörspiele bei Europa.
Ja, so 2 Jahre maximal. Also wenn man überlegt, Rürup, also verbinde ich in erster Linie mit den 5 Freunden, das war 78 und Bohnen kam 79. Also ich würde mal so sagen, 2 Jahre vielleicht, ja, aber nicht viel mehr. 77 wüsste ich jetzt gar nicht, nee.
Okay. Also
vielleicht so 1-2 Jahre, würde ich sagen, ja.
Ja.
Und ich muss dazu ergänzen, wenn ich ganz kurz so unterbrechen darf, das war damals für die Serie unheimlich, waren da unheimlich schöne Stücke bei. Im direkten Vergleich mit Bohnen, finde ich, fällt aber dann Rürup doch ein bisschen zurück. Aber das wusste man ja damals noch nicht, als es Bohnen ja eben noch gar nicht gab. Ja,
ja, ja, und über Übermaß der Bohnen lasse ich ja eh nichts kommen. Aber zusammen mit Heike Diene Körting, die die Skripte geschrieben hatte und dann natürlich auch die Regie führte, ging es dann los bei Europa. Und man hatte da ein wirklich, ja, ein toll passendes Ensemble zusammen. Die Cover waren gut, die Besetzung war gut, die Musik war gut. Die Regie war, Heike Diene Körting war zu der Zeit etwa 6 Jahre am Ruder bei Europa. Man war eingespielt miteinander und ja, es entstand was wirklich Tolles. Wenn auch in seiner Reihenfolge der Veröffentlichung vollkommen willenloses oder sinnfreies, sagen wir besser so. Denn wie gesagt, dadurch, dass die ersten 4 Bücher der 5 Freunde bereits von anderen Labels vertont waren, nahm man sich bei Europa das 5. Buch vor, 5 Freunde im Wanderzirkus, und setzte es in der Europaserie auf Folge 1. Und das ist dann eigentlich auch der letzte logisch nachvollziehbare Entschluss, was die Reihenfolge dieser Hörspiele angeht. Danach war das relativ, ja, dem Zufall überlassen, muss man im Nachhinein sagen. Ist auch nicht wirklich schlimm, bis auf 2-3 Ecken, da ist es dann bisschen eigenartig in der Reihenfolge, aber ansonsten stehen die meisten Fälle auch für sich und funktionieren auch für sich als solches, wenn man das Grundgerüst der Serie versteht.
Ja, und ich muss sagen, also das ist das Einzige, was ich der Serie so bisher ankreide, diese teilweise wirklich unlogische Reihenfolge, da kommen wir auch sicherlich noch zu, und auch das, ja, das muss ich ehrlich sagen, das ist mir damals schon mal aufgefallen, dieses Durcheinander innerhalb einer Geschichte, wo immer zwischen deutschen und englischen Begriffen, Währungen und Namen so hin und her gesprungen wurde. Mhm. Nicht? Also irgendwie spielt dann alles in Cornwall und wenn es dann irgendwie was zu bezahlen gibt, dann kostet das Eis 2 Mark oder irgendwie sowas. Und ganz auffällig war es ja auch bei den Namen, dass die teilweise aus dem Englischen übernommen wurden und teilweise übersetzt wurden. Also hier eins meiner Lieblingshörspiele bei den 5 Freunden ist die Geschichte aus dem Zeltlager, die mit den Geisterzügen. Und da heißt eben die Familie, die diesen Bauernhof betreibt, und dieser Jockel, den sie da kennenlernen, die heißt mit Nachnamen im Original Andrews. Und das wurde dann mit Herr und Frau Andreas übersetzt. Während also so Kieran und Onkel Quentin und Anne, also so die ganzen Namen blieben eben britisch. Mhm. Und da war auf einmal tauchten da so, ja, also das waren für mich immer so Durchbrüche, was mich als Kind irgendwie irritiert hat. Da habe ich mir nichts Großes bei gedacht, aber es hat mich irritiert.
Das ist bei Folge 2 auch bei mir der Fall gewesen, weil ich habe eine Sache immer nicht verstanden und ich weiß, dass ich dann damals nachgefragt habe. Immerhin war ich da dann mal kritischer als bei vielen Hani- und Nani-Versprechern oder
Unlogiken. Ich wollte gerade sagen.
Mhm. Ja, ja, da war ich schon weiter. Da wurde immer von Loris gesprochen. Oder Loren. Ihr hättet die viel Loren sehen sollen. Loris ist Englisch für Lastwagen und das würde auch Sinn machen, weil über die auch gesprochen wird.
Genau,
aber
genau,
ja. Das mit Loren zu übersetzen, Loren sind ja nun eindeutig diese kleinen handbetriebenen Schienenfahrzeuge, nenne ich sie mal. Mhm. Das fand ich eigenartig und ganz nebenbei ist mir beim nochmaligen Hören der Folge neulich aufgefallen und es war eine meiner allerersten Folgen. Ich kenne die also weit über 40 Jahre. diese ganze Sache mit den Geisterzügen macht überhaupt keinen Sinn. Man hätte das auch alles einfach mit LKWs fahren können, aber ist egal. Klingt halt auch
ja, viel unheimlicher. Das wird in der Fernsehfolge auch nicht aufgelöst. Da sprechen sie nämlich drauf, dass die irgendwie die Waren zu Jockels Hof bringen. Da werden sie auf die Lastwagen verladen und die Lastwagen bringen sie dann zum Geisterzug. Und dann denkt man, ja, und jetzt hätte ich gern noch gehört, was jetzt damit passiert. Das bleibt dann da auch offen irgendwie. Sicherlich, die werden dann irgendwo nach XY gefahren, alles klar. Aber das wird nie weiter verfolgt.
Und es hat ja auch wahrscheinlich keiner von uns je ein Fünf-Freunde-Buch gelesen, oder? Also ich nur eins. Nee, ich deswegen habe ich da auch keine Lösung für.
Nein, ich auch nicht, nein.
Das war ja bei Enid Blyton aber nachher auch ganz egal. Also es gibt ja auch aus der Rätsel-Um-Serie, ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, es ist Folge 5, da werden ja nachher Verbrecher gestellt am Schluss, wo gar nicht mehr aufgedeckt wird, welches Verbrechen die eigentlich begehen. Ja. Also da kommt dann irgendwie, die schleichen sich, ich glaube, das ist diese Folge irgendwie unter Wasser, wo sie sich irgendwie da in so eine Höhle schleichen und dann sagt Franz Josef Steffens, oh, da sind ja Kinder. Und im gleichen Moment kommt die Polizei und es bleibt völlig offen, warum die jetzt alle da in den Knast wandern. Aber
ja.
In die Pleiten, ja.
Richtig. Gut, gehen wir mal einzeln so durch. Fünf Freunde beim Wanderzirkus, eine Folge, ja, ist nett. Sie hat einleitende Minuten, da erzählt Lutz Mackenzie ein wenig, wer da wer ist und wie die Konstellationen sind und wer die Vettern sind und so weiter. Das ist sicherlich einmalig, dass das in der Pilotfolge in Anführungszeichen so gemacht wurde. Ansonsten finde ich die Folge relativ schwach, eigentlich ein schwacher Start in eine Serie, aber das wissen wir, inzwischen gab es ja öfter bei Europa-Serien. Von euch eurer Seite irgendwelche Anmerkungen noch zu der Folge?
Nee, geht mir genauso. Ich finde also diese Idee, das fand ich als Kind schon total bescheuert, dass die also mit ihrem Wohnwagen auf so einer Luke zählten, wo jetzt die Verbrecher das ganze Diebesgut versteckt haben. Wo man denkt, also ich bin gerne bereit, so gewisse Zugeständnisse an den Zufall zu machen, aber das war irgendwie schon so ein bisschen Hanebüchen. Ich finde auch, es ist ein relativ ereignisloser Auftakt, wobei, aber da kommen wir sicherlich ja noch drauf, schon hier irgendwie dieses Paradoxon auftritt, dass die Kinder irgendwie mit zwei Pferdewagen in den Urlaub fahren dürfen, ohne Erwachsene und ohne ihr meldet euch mal oder keine Ahnung. Die im Grunde so völlig sich allein überlassen werden, was du ja auch schon angesprochen hattest, Holger, was in die Blyton ja so angerechnet wird. Aber wenn man dann die Folgen kennt, wo die Kinder mal zu Hause sind, bei Onkel Quentin und Tante Fanny, da werden
immer ein ganzes,
ja, da ist immer nur Stress. Die dürfen hier nicht rein und sie dürfen nicht zu hören sein. Und ins Arbeitszimmer dürfen sie schon gar nicht. Wer hat den Hund wieder ins Haus gelassen? Und ich meine, ich mochte, gebe ich ja zu, das kommt ja erst in der späteren Folge, ich mochte Onkel Quentin immer sehr gern, weil das so ein Erwachsener war, der Kinder nicht ausstehen konnte. Und das fand ich immer ganz lustig. Also auch dieses in irgendeiner Folge, das ist meine höhere, wo er dann irgendwie sagt so, Fanny, schick diese Kinder fort, schick sie fort, irgendwo hin.
Ja, aber das passt doch dann zusammen. Ab in den Planwagen und los.
Ja, gut. Aber so diese Erziehungsversuche auch, also irgendwie, dass immer so betont wird, dass sie ja so Schwierigkeiten damit haben, dass George so aufsässig ist und so. Und dann schicken die da mit zwei Planwagen die Kinder irgendwie in dieses komische Land, wo es kein richtiges Essen gibt unterwegs irgendwie. Also fand ich immer sehr, sehr widersprüchlich. So. Aber gut, Wanderzirkus muss ich auch sagen, schwache Folge, ja.
Ja, und weil er gleichzeitig auch noch sagen muss, dass die Kinder ja allesamt im Internat sind. Also wenn die für die Ferien nach Hause kommen, haben die ja teilweise maximal Zeit, ihre Ranzen wegzustellen und können froh sein, wenn es was zu essen gibt, bevor sie wieder weggeschickt werden.
Ja, so in die Richtung geht das, ja.
Okay, kommen wir zu Folge 2. Im Zeltlager haben wir bereits angerissen. Für mich das erste Highlight der Serie. Super Geschichte. Holzbein Samuel als Sprecher von Karl Ulrich Mewes begleitet oder umgesetzt. Fantastisch. Das erste Highlight für mich in der Serie. Bei euch?
Carsten,
jetzt müsstet ihr was sagen.
Hier springe ich mal ein. Ja, auch für mich. Ganz tolle Folge, weil ich, muss ich ja gestehen, ich ein gewisses Faible für Eisenbahnen habe, fand ich diese Szenerie mit den Geisterzügen schon klasse. Karl Ulrich Mewes als Samuel ist großartig, wenn gleich man einräumen muss, dass er im Grunde so ein bisschen den Grobi da macht. Aber er ist als Figur, finde ich, absolut überzeugend und auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, er wirkt so krank, als er dann irgendwie sagt so, ja, haut ab hier oder ich bewerfe euch mit Steinen. Also das war so ein bisschen, das war dann auf so einer etwas, wie soll ich sagen, auf so einer etwas realen Ebene schon unheimlich, weil man dachte, der ist nicht ganz dicht. So. Ja. Und dann fand ich immer ganz großartig, muss ich sagen, von der Stimme und so vom Spiel hier und so die Rolle. Ich fand den Jockel immer so toll. Das war so, also Jens Wawacek fand ich großartig gespielt und so durchweg sympathisch irgendwie. Also ja. Wobei ja auch der, das ist ja auch so ein Phänomen in ganz vielen Geschichten, diese Zeltlagergeschichte endet ja damit, dass also hinter den Geisterzügen Jockels Stiefvater steckt, Mr. Andrews bzw. Herr Andreas. Und das Ganze daher damit endet, dass also der Ernährer der Familie dann ins Gefängnis gesteckt wird und die fünf Freunde irgendwie so winkend wieder nach Hause fahren. Und das passiert ja öfter in den Geschichten, dass da irgendwelche Väter oder andere Erziehungsberechtigte, also der Mittäterschaft überführt werden und nachher so halbweise zurückbleiben irgendwie. Aber gut, auch das ist eben in die Pleiten, ja.
Kommen wir lieber gleich zu Folge 3 und das Burgverlies und dem großen Auftritt von Carsten, denn die Folge kanntest du bereits von früher, richtig?
Ja, richtig. Ich muss auch nochmal erwähnen, dass ich damals nur 3 Folgen kannte. Und das mag vielleicht sogar daran liegen, dass ich die Fernsehserie geschaut habe. Vielleicht hat mir das einfach gereicht, weil ja auch die Sprecher identisch waren.
Wer weiß. Natürlich, klar.
Ja, ich habe vorher die Rätsel-Um-Serie schon gehabt und alles Mögliche. Vielleicht hat das auch gereicht. Ja, und das Burgverlies. Da ist mir natürlich besonders in Erinnerung auch der Auftritt von Jens Wawacek als Amerikaner.
Mhm. Mrs. Prillake will ein Stück Kuchen, scheint gut zu sein.
Hebst doch selber auf.
Ja, der freche, vorlaute, unverschämte Amerikaner, muss man sagen. Und sein Vater ist ja genauso. Das ist ja wirklich das Klischee schlechthin auch. Das
ist Volker Bogdan, glaube ich, der den Vater spricht, ne?
Ja, ist Volker Bogdan. Ich finde es unheimlich überzeugend, wie die beiden das machen. Mhm. Richtig, richtig gut.
So großkotzig auch, ja.
Ja, der Text ist gut gespielt und kleine Anekdote am Rande. Die beiden sind ja auch Vater und Sohn in der zweiten Folge von Tina und Tini. Suchen ja, neue Rätsel. Ja, irgendwie irgendwas mit Rätseln, lösen neue Rätsel, keine Machen Ahnung.
Folge 2.
Ja, genau, wir haben wieder was vor. Und da sind die ja auch wieder Vater und Sohn, also Wawacek und Bogdan, genau mit der gleichen Betonung. Es ist fast
spielen auch wieder Amerikaner, muss man dazu sagen, ne?
Genau, genau. Zwillinge zeigt, was ihr da gefunden habt, sagt Sterzenbach, also den ich großartig finde in der Rolle. Der ist ja der alte Opa der Familie.
Ja.
Und der sagt irgendwie, zeigt, was ihr gefunden habt. Und dann sagt er, glaube ich, sowas wie, na, was sagen Sie dazu? Und dann sagt Page so, Plunder.
Genau, und der Amerikaner sagt, sie alter Schwindler, sie.
Also ich muss jetzt mal bei Nils Sterzenbach für die Rolle wirklich loben. Dieser Mann detoniert ja in diese Produktion hinein. Ich finde das unbeschreiblich gut, wie der spielt. Also da hat man beim besten Willen nicht das Gefühl, dass der Mann irgendwo im Studio saß und einfach ein Blatt vor sich hatte und das in Anführungszeichen vorgelesen hat. Sehr, sehr gut.
Der haut ja auch so zweimal auf den Tisch und dann klappert so Geschirr irgendwie. Ja. Also das ist auch, seine Wutausbrüche sind unheimlich gut umgesetzt, ja.
Aber auch hier ist wieder dieses Durcheinander von Aussprache, mal Deutsch, mal Englisch. Ich weiß auch nicht so genau, weil ich die Buchvorlage nicht kenne. Hier, Mr. Funstein. Ernst von Klipstein.
Ja, ist glaube ich Funstone.
Funstone, Funstein. Keine Ahnung. Ernst Aber das ist ja auch so ein Europa-Phänomen, nicht? Das zieht sich dann von Hani und Nani über 5 Freunde bis zu den 3 Fragezeichen, dass ein Name in einer Folge 3 verschiedene Aussprachen erfährt. Deutsch, Englisch, irgendwas dazwischen.
Bei Herrn Witake hätte er auch 3 Sprecher gehabt.
Ja, gut.
Ja, aber kommen wir lieber zu Folge 4. Als Retter in der Not, da sind wir für mich wieder auf dem Niveau von Folge 1 angekommen, denn das ist für mich eine der allerschwächsten Geschichten überhaupt im Fünf-Freunde-Kanon. Die sagt mir nicht sonderlich zu. Markus, siehst du das anders?
Naja, also diese Flugzeugentführung, um die es da geht, finde ich noch ganz okay. Aber ich fand die beiden Kinder immer sehr nervig, die da mitmachen irgendwie. Also, und es wurde viel zu viel geschrien in der Folge, finde ich. Also so dieses, also erstmal war da ja immer der Lütte, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der kleinere Bruder, der ältere hieß Tommy, der sagt Benny, genau. Und der lief doch immer nur durch die Szene und die immer, Curly, wo ist Curly? Ja,
der hat lieber sein Schwein gesucht.
Oh, also
das muss ich auch mal bildlich vorstellen.
Man auch denke, wie, also da denke ich an Onkel Quentin, so ne, schick diese Kinder fort. Also, und dann war noch die Alte, die ich ja sonst total mag, Marga Marsberg, die dann irgendwie so die Kinder da, so, auch die Kinder da wegjagt und mein Sohn wird mich schlagen. Und alle weinten immer nur und schrien da rum.
Söhne sind auch immer eine sehr verdächtige Zielgruppe bei fünf Freunden. Also wenn Söhne irgendwo auftauchen von älteren Frauen, geht meist nicht gut aus mit denen.
Nee, mir fällt sofort Folge 9 ein, der alte Turm, die da ja auch gefangen gehalten wird. Und dann die Folge, die es ja dann nur noch auf Kassette gab, hier auf großer Fahrt, wo Anne und Dick da bei dieser alten Frau reinschneien und die sofort anbrüllt, irgendwie so, mit mir kann man sich nicht unterhalten. Und irgendwie, und auch wenn der Sohn nach Hause käme, dann wird es da Ärger geben und so. Also die hat da irgendwie so ein leichtes Trauma gehabt, glaube ich,
Frau Fleißen. Die hatte was mit herrschsüchtigen Söhnen. Es soll ja auch Podcaster geben, die hangen was mit, wie haben wir sie genannt, deine komischen Fetisch? Angriffslustige Frauen? Oder wie haben wir das noch festgestellt, was dir gefällt?
Ich fühle mich jetzt gar nicht angesprochen.
Nein, nein.
Durchgeknallte Frauengestalten.
Ja, genau. Aber gut, doch nun genug davon. Was noch auffällt, wir haben damit mit den Folgen 1 bis 4 den ersten Veröffentlichungsblock so der fünf Freunde besprochen, der 1978 zum Start rauskam. Ein paar Besonderheiten gab es noch, finde ich. Zum einen, es war erstmalig eine Serie, die von vornherein durchnummeriert war. Es war vorne eine 1, eine 2, eine Folgennummer einfach auf dem Cover. Und die Länge der Hörspiele war besonders, denn die waren in der Regel über 40 Minuten, also 44, 45. Ich glaube, die längste Folge ist das Burgverlies, die knackt sogar die 50 Minuten. Das ist wirklich lang und da ist viel drin, was den Hörspielen aber zugutekommt. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, die geht über 50 Minuten. Was aber sich nicht in Langeweile äußert, sondern eher in einer guten Geschichte. Was für die Geschichten und das Skript und das ganze Ensemble spricht in meinen Augen.
Ja, das stimmt, die waren gut erzählt.
Und dann, wir hatten es eingangs schon davon, muss man sicherlich auch nochmal diese Titelmusik erwähnen, die der Serie fantastisch, mögen wir alle, aber die von Europa, also gesungen ist das Lied von Carsten Bohn, dem vielen unserer Hörer sicherlich bekannten Musiker, der berühmt wurde maßgeblich dann für die Musiken der Drei-Fragezeichen-Serie. Der hat das gesungen, das Lied gab es aber, meine ich, bereits vorher und ist eigentlich ein Schlagertitel gewesen von Europa, ne Markus? Du hast den doch, glaube ich, sogar in einer anderen Version.
Ja, die haben ja bei Europa immer so diese Europa-Hitparade.
Hitparade, genau.
Wo die dann zum großen Teil so von dem Wolfgang Kubach, der ja auch, also Patrick, Kenneth und Eugenie gesprochen hat, haben nachsingen lassen. Und dann gab es immer noch so, ich würde mal sagen, so aus der Miller-Kiste so selbstproduzierte Lieder.
Granaten,
die sind teilweise kaum hörbar. Und insofern gibt es dann dieses Lied auch als Schlager, ich glaube, das hieß Lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas, wo dann auf die gleiche Melodie ein ganz anderer Text gesungen wird. Und das war im Grunde so ein Schlager, den man dann für die Serie einfach genommen hat.
Dazu muss ich unbedingt erwähnen, Carsten, du hattest es bereits gesagt, das Lied, wie Carsten Bohn hier singt, Grüße an meinen guten Freund Frank, der mir damals erzählte, ich habe sehr, sehr lange und auch im Erwachsenenalter noch gedacht, dass das Udo Lindenberg war, der das gesungen hat.
Da würde ich ihn gern mal zu befragen. Also das ist ja...
Also, weil das Lied ja auch schon vorher bei Europa existierte und eben nicht von Bohn geschrieben war, hat es ja eben auch diese Zensur überlebt. Ne? Also die Rechte lagen bei Europa und... Und der Gesang, der eingesungene Part, ist eben dann auch unter den Rechten von Miller, wie auch immer, wo er heute liegt. Aber deshalb blieb diese Originalmusik erhalten auf den Hörspielen. Und ab Folge 8 wurden dann diese Bohnenstücke installiert, die dann aber wieder rausfielen aufgrund von Rechtefragen.
Fünf Freunde und der Zauberer Wu. Eine Zirkusfolge, die unvermeidliche Zirkusfolge, in dem Fall sogar schon die zweite in der Serie, bei Enid Blyton, die mit einer tollen Besetzung auftrumpfen kann. Unter anderem ist Hans Petsch dabei, Peter Kirchberger, Ursula Vogel und der ersten Geschichte, die auf der Felseninsel spielt, zumindest am Ende und ein kleines bisschen. Markus, das ist Folge 5. Das könnte demnach guter Theorie oder guter Sitte nach deine erste Folge gewesen sein.
Ja, das hätte gut sein können, das muss ich zugeben. Ich war aber schon alt genug, in das Familiengeschehen einzugreifen und mir gezielt Folgen zu wünschen oder sogar selber mal zu kaufen. Fünf Freunde wurden tatsächlich der Reihe nach gekauft. Insofern war das auch bei mir Folge 5. Die gute alte Zeit war eindeutig vorüber. Und ich möchte hier deiner Sprecheraufzählung noch den Sprecher des Zauberers Wu mit einbeziehen, nämlich, wenn ich den Namen richtig, das ist ein bisschen schwierig, so wie der geschrieben ist, ich denke mal, er spricht sich Bernard Murer, der den Zauberer Wu spricht und ganz offenkundig gebürtiger Franzose ist. Für mich wirkte der Zauberer Wu tatsächlich immer aufgrund seiner ruhigen Art und dieses leichten Akzents so ein bisschen unheimlich. Also ich fand ihn wirklich bedrohlich, so, wenn er mit denen sprach. Er war halt so ein Gentleman-Gauner irgendwie. Und es gibt ja auch von Europa französischsprachige Hörspiele, die eindeutig im Studio Curtin produziert worden sind, weil da auch die entsprechende Europamusik zu hören ist. Und der Bernard Murer, der hat einige Geschichten dieser französischen Aufnahmen erzählt. Zum Beispiel, Holger, wie du dich erinnerst, sicherlich das Hörspiel.
Oh Gott, nee, da stehe ich auf dem Schlauch jetzt.
Es ist doch immer der Witz irgendwie, wenn einer von uns sagt Bernard Murer oder der Zauberer Wu, sagst du? Pinocchio.
Ach ja.
Pinocchio, weil er das eben so französisch betont.
Das muss man auch wirklich gehört haben. Pinocchio. Ich habe aber noch nie Geschichten dann auserzählt gehört von ihm. Ich hatte auch immer das Gefühl, der Zauberer Wu würde da mit mir reden, in Anführungszeichen. Aber jetzt habe ich es wieder. Ja, das kann ich jedem empfehlen. Wer dieses Juwel mal auf einem Flohmarkt entdeckt, die französischen Märchenhörspiele oder Abenteuerhörspiele von Europa. Pinocchio.
Also der hat mir jedenfalls immer sehr gut gefallen da. Was allerdings, was ich immer sehr enttäuschend fand, wobei ich aus der Erinnerung nicht mehr sagen kann, welche Platte ich zuerst hatte. Es ist ja im Grunde genau dieselbe Geschichte wie Rätsel um die grüne Hand.
Absolut.
Dass aus einem Turm Dokumente geklaut werden und ein Affe da sozusagen den Turm hochgeschickt wird.
Ja.
Und ich mich da als Kind unheimlich betrogen fühlte. Ich glaube sogar, dass ich Rätsel um die grüne Hand eher hatte.
Ja. Und ich habe Rätsel um die grüne Hand erst deutlich später auf unseren Flohmarkttouren dann gehört und gehabt und dachte da erstmal ich dann, hä? Das wurde mir doch schon mal erzählt vor 2 Jahrzehnten, eben beim Zauberer Wu. Wobei ich sagen muss, dass, klar, wie häufig die Produktion, die man zuerst hatte, mir die Version im Zauberer Wu deutlich besser gefällt, unter anderem maßgeblich deswegen, weil die Szene, als die Haushälterin Ursula Vogel nachts den Affen am Turm hochklettern sieht, unheimlich atmosphärisch geworden ist. Und an so eine Szene kann ich mich in der grünen Hand nicht zumindest erinnern. Das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen in der Folge.
Da waren aber die glühenden Augen bei Rätsel um die grüne Hand im Schlossgarten.
Ja. Ja, das stimmt, ja.
Ja,
genau. Ja, man war so ein bisschen dichter am Geschehen dran, weil man ja auch den, wie ich finde, großartigen Peter Kirchberger da als Professor Hayling, ja, ich glaube Professor Hayling.
Ja, sensationell.
Der ja irgendwie so durch den Wind ist, also finde ich ganz großartig. Deswegen, glaube ich, hat es mir da auch mal ein bisschen besser gefallen, so die Geschichte.
Peter Kirchberger als Professor Hayling begrüßt die Kinder, die er eingeladen hat, bei ihm die Ferien zu verbringen, mit dem Monolog: Was treibt ihr denn hier zum Donnerwetter? Macht, dass ihr euch fortschert oder ich rufe die Polizei. Kurze Pause. Ihr Nichtsnutze, schert euch zum Teufel und das Hundevieh nehmt gefälligst auch mit. So will man doch begrüßt werden, wenn man Ferien macht in Kleingrottenmühl.
Wobei man sagen muss, das war ja auch so ein Phänomen, das waren ja meistens, also wenn die in die Ferien fuhren und dort beaufsichtigt wurden, waren das ja ganz oft Freunde von Onkel Quentin. Ja. Und die waren eigentlich alle immer kaum noch zurechnungsfähig. Ja, das waren Kinderhasser, Hundehasser und die waren auch kaum zurechnungsfähig. Also die hatten so eine Inselbegabung und waren irgendwie so klug wie Onkel Quentin und konnten irgendwelche Formeln ausrechnen, waren aber im Grunde völlig asozial im Umgang mit anderen Menschen. Ich wollte
gerade sagen, dem öffentlichen Leben mit sozialen Kontakten nicht zugetan.
Das ist wohl wahr. Hat er nicht auch, ja. Was war denn das noch mit der Tageszeitung, dass er irgendwie die Dokumente verstecken wollte und eigentlich dann die Tageszeitung versteckt oder irgendwie?
Genau, und er hatte stattdessen die Unterlagen oder seine Geheimdokumente hatte er unterm Arm oder irgend sowas. Ja, das stimmt.
Also sehr unterhaltsam, diese Folge, weil jetzt kommen wir dann, wenn ich diese Überleitung mal basteln darf, zu einer Folge, die ich irgendwie immer schrecklich fand. Also
ja.
Fünf Freunde helfen ihrem Kameraden, Folge 6.
Ja, die ist aus mehreren Gründen. Ich hatte Folge 6 und 7 als erste, beziehungsweise meine Schwester hatte die eigentlich und ich hörte sie mit. Guckt mal bitte, alle, die ihr das jetzt hört, euch das Cover von Folge 6 an. Also erster Fehler von mir ist, ich habe immer gedacht, das heißt helfen ihren Kameraden. Und ich fragte mich dann immer, wer dieser Plural ist. Da ist doch nur einer oder eine. Aber auf dem Cover hat Timmy der Hund zwei Köpfe.
Och, ich möchte das gar nicht so genau wissen.
Ja, guckt euch das mal an. Das ist irgendwie eine ganz komische Zeichnung.
Die verwirrt mich bis heute. Es sind zwei Ohren, würde ich sagen. Aber es ist misslungen. Das vordere, das große. Das ist mir
nie so aufgefallen. Vielleicht war das eine Folge, die für die Gruselserie gedacht war.
Und also, Cerberus, der Höllenhund.
Das fand ich immer eigenartig. Sowohl den Titel als auch dann die zwei Köpfe und auch die Geschichte, die ich nie so doll fand, muss ich sagen.
Ja, das ist mir früher nie so aufgefallen, weil diese Folge hatte ich auf Kassette, warum auch immer.
Weil ihr sie als Platte zerschreddert hatte, du und dein Bruder.
Wahrscheinlich ja, musste die wieder irgendwann als
geworfen, ja. Oder auf dem Date zerdeppert. Nein, aber was mir später aufgefallen war, ist, dass der Hund, also die so quasi Hundeleine, das Seil um den Bauch gebunden ist. Das fand ich immer schon etwas schräg und nicht gerade tierfreundlich.
Ja, ich glaub, lassen den da bestimmt runter, ne? Oder irgendwie sowas.
Ja, ob das so gut ist, aber sei jetzt.
Oder schnüren ihm die Gedärme ab.
Fünf Freunde schnüren die Gedärme ab.
Ja.
Gehen wir lieber weiter.
Also da muss ich noch zu sagen, also ich finde es so ein bisschen schade, weil ich eigentlich von der Stimme her Alexandra Wilke immer sehr gerne mochte.
Ja.
Die ja diese neue Freundin da spricht. Die sie da am Strand kennenlernen. Und ich fand dieses Mädel, die Jo, immer so unheimlich nervig. Also das sollte ja im Grunde so ein Pendant zu Georgie sein, eben so ein wildes Gör, sag ich jetzt mal. Und ich fand das immer super anstrengend. Also in jeder Folge, wo die vorkam, die kam dann ja später immer wieder noch vor, fand ich das super nervig irgendwie.
Für die muss ich dann Lanze brechen. Da ist sie noch nicht so gut, wie sie später dann wird. Aber die finde ich als Sprecherin, finde ich die eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Gefällt mir.
Aber wenn ich die Geschichte richtig erinnere, ist sie die Figur, die diesen zweiköpfigen Hund auf dem Cover mit diesem um den Bauch gebundenen Seil da diese Klippen herunterlässt. Ist das nicht irgendwie so?
Ja, und das war für mich eigentlich immer Julien auf dem Cover. Seltsam, sehr seltsam.
Das ist eine geheimnisvolle Geschichte.
Ja. Gehen wir lieber zum Highlight der gesamten Serie, meine Lieblingsfolge überhaupt, Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber, die Folge 7. Für mich das Highlight der Serie, warum häufig, wieso häufig, schwer zu erklären. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie sehr früh bereits hatte. Sie verarbeitet alle Klischees, die man den fünf Freunden zuschreibt. Ferien an der See, Geheimgänge, Blinkzeichen, nächtliche Erkundigungen, ein alter Turm hoch über dem Meer. All das ist hier, finde ich, in eine wahnsinnig gelungene atmosphärische Geschichte gepackt worden. Die habe ich wirklich sehr geliebt. Und ich weiß jetzt schon gleich, was Markus wieder betonen wird, dass da der Sprecher bzw. die Rolle des Jan oder Jan oder wie auch immer er genannt wird, sehr unausgegoren im Skript benannt wurde, oder? Das ist doch etwas, was dich bestimmt gestört hat früher.
Nee, was meinst du jetzt genau? Was soll
er heißt doch Yen.
Manchmal heißt er Ein, oder nicht?
Ja, er heißt immer anders irgendwie. Er wird unterschiedlich ausgesprochen, wenn ich das...
Wie ich ja vorhin sagte.
Ja, Also ich glaube, im Buch heißt er Jan. Das bin ich mir nicht ganz sicher, aber das Buch habe ich im
Sie
Keller.
sagen
Das weiß
meistens
ich.
Jän. Ja, das ist bestimmt falsch.
Das ist ein bisschen, ja, stimmt, Sie sagen auch Jens Großvater, in dem Fall der göttliche Gottfried Kramer.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat für mich immer das Hörspiel so ausgemacht. Also einmal Gottfried Kramer als alter Seebär. Gottfried Kramer ist ja 1978 das erste Mal bei Europa aufgeschlagen. Also das dürfte mit einer seiner ersten Rollen gewesen sein. Und wen ich immer unglaublich toll fand, war Renate Pichler. Also das war ja sowieso eine Schauspielerin, die ich fand, jede Rolle ausfüllen konnte. Und ich fand sie da also als gastgebende Bäuerin, Mrs. Wiggin, fand ich großartig, obwohl ich ja mal am Anfang gedacht habe, die heißen Weekend. Also ich meine, es steht natürlich hinten auf dem Cover anders drauf, aber ich komme mal zurück auf diese Aussprache. Ich habe immer gedacht, die müssten Weekend heißen. Aber gut, ansonsten ja, schöne Geschichte, muss man echt sagen.
Ja, und um nochmal auf Gottfried Kramer zurückzukommen, den Satz, den ich bis heute zuweilen zitiere, es ist nicht so böse, als dass Menschen es nicht tun. Also das hat mich damals schon schwer beeindruckt. Fand ich ganz toll. War auch, glaube ich, die erste, die ich hatte, die nur als Kassette früher, und die habe ich als erstes, als ich dann anfing, wieder Platten zu sammeln, habe ich mir die, glaube ich, mit als erstes gekauft. Ja, fantastische Folge. Gefällt mir bis heute sehr gut. Darauf kann ich auch verweisen. Es gibt ja bei uns auf der Homepage nicht nur Kolumnen zu einzelnen Themen. Wir haben auch, Markus, du wirst mal wieder besser wissen, weit über 300 Hörspiele inzwischen auch mit Kommentaren versehen von verschiedensten Schreiberlingen. Denn ich weiß, dass der Kommentar, den der alte Wagner geschrieben hat, ein sehr früher Kommentar von dieser Person war. Eventuell ist diese Person auch hier im Podcast zu hören, der alte Wagner. Ich weiß
Da
das
war er
gar
vielleicht noch jung, der Wagner.
nicht. Ja, das kann sein. Nein, aber da habe ich, glaube ich, das erste Mal 5 von 5 Mucks vergeben als Bewertung in den Kommentaren zu den Hörspielen, wo immer die immer mit einer Bewertung enden. Habe ich hier die Höchstwertung gezogen als oder mein alter Ego, das alte Wagnerwesen, wie auch immer. Das nur mal als Hinweis. Es gibt da eine Menge zu entdecken noch auf der Homepage. Denn die Fünf-Freunde-Serie zum Beispiel ist, wie man so schön sagt, bei uns immer durchkommentiert. Jede Folge hat einen Kommentar.
Ich muss mich richtig von diesem Cover von Folge 6 jetzt einmal losreißen, weil mir nie aufgefallen ist, dass Timmy zwei Köpfe hat. Das ist irritierend. Ich hänge da so fest. Ich muss jetzt einfach mal zu Folge 7 springen. Jetzt ist besser.
Ja, jetzt besser. Dann kannst du auch gleich weiterspringen zu Folge 8, 5 Freunde und ein Zigeunermädchen, denn da sitzt Timmy ganz normal auf dem Cover.
Und
Und
hat
er hat
auch nur
auch,
noch einen Kopf. Das ist
er hat
also
einen
nach
Kopf
der
und zwei
OP.
Ohren. Das ist okay. Ja, da kann man nicht
Nur
meckern.
weiß man natürlich nicht, aufgrund dieser verkehrten Reihenfolge in der Hörspielreihe, kann das natürlich auch sein, dass es vor der OP ist.
Da müsste ich jetzt mal eben
Aber
gucken. Die
ich meine
Folge.
mal ganz ehrlich, ne, Onkel Quentin, zu Hause der größte Quengelbüdel aller Zeiten. Niemand darf in sein Arbeitszimmer. Und Georgie wird sowieso immer nur von ihm geschuriegelt. Und da fahren die mit so einem uralten Wohnwagen irgendwie durch die Gegend.
Ja, und um deine Theorie der Zwei-Köpfe-OP aufzugreifen, 5 Freunde helfen den Kameraden erschien vor der jetzt besprochenen Folge und somit hätte die OP in der Zwischenzeit stattfinden können.
Gott sei Dank.
Ja.
Vielleicht gibt es 22 Folgen von den fünf Freunden und die eine ist eben aus, aus zensurtechnischen Gründen nie auf den deutschen Markt gekommen.
Ach ja. Eine Folge, die ich als Kind nicht hatte, als ich sie später kennenlernte, auch relativ schnell wieder vergessen habe. Zumal sie auch, das fällt ja dann auch irgendwie ein bisschen auf bei den Hörspielen, sie ist relativ kurz für Europa-Verhältnisse. Das ist fast ungewöhnlich bei 5 Freunde bei Platten. Sie hat nicht mal 40 Minuten. Vielleicht auch einfach, weil die Geschichte nicht mehr hergibt. Soll ihr zugestanden sein.
Also nun
Ja.
habe ich mich ja immer sehr so auf Stimmen kapriziert und ich fand das da mal unheimlich nervig, dass es da so viele erkennbare Doppelbesetzungen gab. Also am auffälligsten sicherlich Harald Pages, der ja das erste Mal hier den Onkel Quentin spricht, der taucht jetzt das erste Mal in der Serie hier auf. Und gleichzeitig einen von diesen Zirkusleuten, nämlich den Artisten, und da muss ich jetzt einmal nachschauen, den Artisten Kautschuk. Und den,
Ja.
Ja, steht hier. Und der also mit so einem österreichischen Akzent, irgendwie so, wir können keine Kinder auf dem Platz gebrauchen. So, wo man denkt so, der kommt jetzt aus Wien oder was? Und ja, dann ist er nachher eben Onkel Quentin. Und was ich total schlimm fand, war, also wie gesagt, ich habe Renate Pichler für alles, was sie gemacht hat, eigentlich immer geschätzt. Aber sie hat hier gleich drei Rollen. Am Anfang ist sie Tante Fanny, die froh ist, als die Kinder endlich in die Ferien aufbrechen. Dann einmal die Kartenverkäuferin, als sie sich irgendwie so einen Turm von so einer alten Burg da angucken wollen. Mhm. Und eigentlich die schönste Rolle von diesen dreien am Ende der ersten Seite, als sie da bei Joe und ihren Verwandten da sind, da im Zirkus, da spricht sie auch Tante Anita, die irgendwie so eine Suppe gekocht hat. Und dann fragt irgendjemand, was ist eigentlich in dieser Suppe? Und dann sagt sie so, oh, alles, was ich so hatte, Möhren, Eidechsen, Hunde, Katzen. Also irgendwie zählt sie mir ganz absurde Sachen auf. Fand ich eine großartige Rolle. Aber man dachte irgendwie, ach, das ist ja schon wieder Renate Pich. Also ich dachte, es
ist
gut.
Da ist deswegen der zweite Hundekopf gelandet in der Suppe.
Das würde, da schließt sich ein Kreis. Wir sind da einer, wir sind da einem Geheimnis
eine große Sache auf der Spur.
Ja, was seit 50 Jahren im Grunde auf seine Auflösung wartete. Ja, also die Folge mochte ich nie so besonders gern. Das war, nee, Joe hat mich wieder genervt, die war immer so aufgedreht und ja, nee.
Dann machen wir hier jetzt einen Schnitt und beenden den ersten Teil unserer Doppelfolge zu den fünf Freunden. Wir hören uns in 4 Wochen wieder, dann geht es weiter mit den 5 Freunden und den noch verbleibenden Folgen. Bis dann sagen wir Tschüss, macht's gut und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.